Ich wünsche euch einen wundervollen und sonnigen Donnerstag. Jetzt haben wir es genau 12 Uhr und Julia ist da für uns.
Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Razzien in Neumünster, wurden Menschen zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen und begrenzte Waffenruhe. Was bringt die Feuerpause zwischen Ukraine und Russland wirklich? Ohne Pause durcharbeiten und dabei eingesperrt und überwacht sein, das klingt wie aus einem Krimi, aber genau das mussten in Neumünster in Schleswig-Holstein einige Menschen monatelang ertragen. Der Zoll und die Staatsanwaltschaft Kiel haben dazu gegen einen 52 Jahre alten Mann aus Rumänien ermittelt. Sie werfen ihm vor, diese Menschen, offenbar ebenfalls Rumänen, unter falschen Versprechungen nach Neumünster gebracht zu haben. Dort soll er sie dann in einer Fabrikhalle unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten und zur Arbeit gezwungen haben, täglich bis zu 13 Stunden ohne geregelte Pausen. Christian Nagel, NDR 2 Kiel. Wie hat es in der Halle da ausgesehen?
Ja, also Zoll und Polizei haben Fotos bei dem Einsatz gemacht. Einige davon sind öffentlich und die zeigen wirklich stark verschmutzte Räume, Schimmel an den Wänden und improvisierte Betten auf Styroporplatten. Die Menschen, die da mit diesen falschen Versprechungen nach Schleswig-Holstein gelockt wurden, die haben wirklich unter dramatischen Umständen gelebt. Bis zu 3 Monate, heißt das vom Zoll. Und die Bilder zeigen auch ein dickes Vorhängeschloss. Das soll der Beschuldigte offenbar verwendet haben, um die Menschen in der Fabrikhalle einzuschließen. Das war, so meinte eine Sprecherin des Zolls vorhin zu mir, auch für die Einsatzkräfte selbst nicht ganz so einfach zu sehen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort gehaust haben müssen.
Wie ist der Fall denn ans Licht gekommen?
Einem der in der Halle eingeschlossenen Menschen ist es irgendwie gelungen, auszubrechen. Laut Zoll hat er sich dann Hilfe geholt und anschließend 3 seiner Kollegen ebenfalls aus der Gefangenschaft in dieser Fabrikhalle befreien können. Anschließend haben sich die 4 dann bei den Behörden gemeldet und die haben dann relativ schnell reagiert. Die Aussagen der 4 reichten wohl schon für einen Haftbefehl gegen den 52-jährigen Beschuldigten aus. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Zoll und Polizei dann zu, setzten den Haftbefehl um. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das alles sei, so beschreibt es der Leiter des Hauptzollamtes Kiel Dütsch, eine besonders schwere Form der Arbeitsausbeutung.
30 Tage lang Pause, zumindest teilweise, das hat offenbar US-Präsident Trump ausgehandelt, eine begrenzte Waffenruhe in der Ukraine. Dazu hat Putin am Telefon mit Trump Ja gesagt und der ukrainische Präsident Zelensky, der hat jetzt auch zugestimmt. Konkret bezieht sich diese Begrenzung auf die Energieinfrastruktur. Beide, Putin und Zelensky, sind also bereit, 30 Tage lang keine Energieanlagen und Pipelines des jeweils anderen anzugreifen. Als Sicherheitsgarantie für die Ukraine hat Trump Zelensky angeboten, die Kontrolle über die Atomkraftwerke in der Ukraine zu übernehmen. Dazu die Frage an den Militärexperten Gustav Gressel. Diese begrenzte Waffenruhe, was kann das denn überhaupt bringen?
Ja, es ist im Grunde ein Austesten von gutem Willen. Also die Waffenruhe an sich bringt in der Substanz relativ wenig. Wenn man sich anschaut, die russischen Angriffe gegen ukrainische Energieinfrastruktur, die großen Angriffe, die brauchen etwa 3 bis 4 Wochen Vorbereitungszeit. Das wäre jetzt sozusagen die Zeit, in der unter Anführungszeichen dieser Waffenstillstand herrscht, also Ruhe wäre. Und in dem Sinn, das ist eher sozusagen eine symbolische Geschichte als ein praktischer Nutzen.
Wenn die USA jetzt ukrainische Kraftwerke kontrollieren, was bringt das denn dann der Ukraine? Haben die davon einen wirklichen Vorteil?
Naja, das kommt darauf an, was Trump unter kontrollieren versteht. Es wäre natürlich theoretisch so, wenn dort amerikanische Kräfte vor Ort wären, dass das für die Russen natürlich eine Hemmschwelle wäre, diese Kraftwerke selber anzugreifen, nachdem sie ja etwa Tschernobyl schon mit Drohnen angegriffen haben und auch um das Kraftwerk in Saporischschja. Das würde dem natürlich Vorschub leisten. Nur die Frage ist, was versteht Trump unter Kontrolle? Meint er amerikanische Zivilingenieure dort? Das würde im Grunde nichts wenig bringen. Ziviltechniker ohne Backup hätten auch keinen abschreckenden Effekt. Meint er Truppen dort, dann wäre das ein totaler Bruch von Trumps bisherigen Aussagen, dass er nie Truppen in die Ukraine schicken würde. Dann würde das natürlich einen hohen Sicherheitswert haben. Aber ich schätze, das hat Trump jetzt mal nicht gemeint mit dieser Aussage.
Das heißt, es braucht, wenn dann, noch mehr Informationen von US-Präsident Trump. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, diese teilweise Waffenruhe, die bringt nicht so wirklich viel, aber wenigstens gibt's jetzt mal Pause nach über 3 Jahren Krieg. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage und Wochen im Ukraine-Krieg?
Naja, es gibt ja nur Pause beim Angriff gegen Energieinfrastruktur. Es gibt kein Halt im Landkrieg. Also es wird sich wahrscheinlich relativ wenig tun. Der normale Betrachter, dem wird der Unterschied wahrscheinlich wenig auffallen. Es werden nur gewisse Anlagen und gewisse Kraftwerke nicht für 30 Tage nicht angegriffen.
Was passiert dann nach diesen 30 Tagen?
Das kommt darauf an, wie es dann mit den Verhandlungen weitergeht, ob das sozusagen, ob dann Waffenruhe auf andere Ziele ausgedehnt werden. Ich bin da auch persönlich wenig optimistisch, lass mich aber gerne positiv überraschen, wenn es doch etwas bringt. Aber das wäre so die Grundidee, dass man sozusagen diesen begrenzten Waffenstillstand dann immer weiter ausweitet bis hin zu einem generellen Waffenstillstand. Aber mal schauen.
Es ist ja einfach süß. Wenn das eigene Kind seine erste Sandburg baut, das will man natürlich festhalten, da ist man stolz drauf. Zack, ist das Foto auch im Kasten. Das kann ich jetzt allen meinen Liebsten einzeln schicken oder einfach bei Instagram, Facebook oder WhatsApp teilen. Geht ja auch viel schneller. Und dieses Verhalten, Fotos und Videos vom eigenen Kind gerne mit anderen teilen zu wollen, dafür gibt es einen Begriff, nämlich Sharenting. Eine Mischung aus dem englischen Wort Sharing, auf Deutsch teilen, und Parenting, also Erziehung. Das Deutsche Kinderhilfswerk sagt aber, ihnen macht das ganz schön Sorge, weil solche Fotos, die im Netz landen, eben auch nicht unbedingt immer nur für gute Zwecke genutzt werden. Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren?
Wir wissen, das Internet vergisst nichts. Fotos lassen sich ganz einfach speichern, weiterverbreiten und können Jahre später wieder auftauchen. Oft auch in Kontexten, die für Kinder unangenehm oder peinlich sind. Dabei muss man immer beachten, was Erwachsene süß finden und harmlos finden. Worauf sie vielleicht stolz sind, kann für Kinder durchaus auch beschämend oder belastend sein. Und solches Bildmaterial kann dann auch Angriffsfläche für beispielsweise Cybermobbing, Bloßstellungen, Hasskommentare bieten oder sogar missbräuchlich verwendet werden, in falsche Hände kommen. Und natürlich muss man auch immer bedenken, Daten können weitergegeben werden.
Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellt, wie kann ich mich bzw. meine Kinder davor überhaupt schützen? Klar, ich kann natürlich zum einen einfach gar nicht präsent sein auf Social Media. Haben Sie noch andere Lösungen?
Kinder sollten als wichtiger Teil unserer Gesellschaft sichtbar sein, auch im Netz. Und damit ihre Rechte aber nicht verletzt werden, sollten Eltern oder andere Erwachsene beim Teilen von Kinderfotos ein paar Punkte beachten. Auf gar keinen Fall unbekleidet oder leicht bekleidet oder nur in Windel auf dem Töpfchen. Beim Weinen, also wenn Kinder sehr emotional sind, oder in der Badewanne oder wenn man beim Kinderarzt ist. Und auch persönliche Informationen wie Name, Alter oder Wohnort sollten niemals im Zusammenhang mit dem Foto veröffentlicht werden. Am besten ist es natürlich, das Kind nicht mit erkennbarem Gesicht zu zeigen. Das kriegt man hin, indem man das Kind entweder von hinten oder von der Seite beispielsweise fotografiert. Oder falls das Gesicht doch auf dem Foto zu sehen ist, kann man natürlich auch mit einer Verpixelung oder Unkenntlichmachung durch ein Emoji arbeiten.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis jemanden habe, bei dem ich denke, da könnte ich den vielleicht auch mal drauf ansprechen, der teilt schon ganz schön viel von seinen Kindern, auch unverpixelt. Wie stelle ich so ein Gespräch am besten an, ohne dem anderen dann irgendwie auch zu sehr auf die Füße zu treten?
Ich glaube, es ist wichtig, das Thema ohne Vorwürfe oder Schuldzuweisungen anzusprechen. Also nicht zu sagen, das machst du falsch. Stattdessen das Ganze eher als ein Gesprächsangebot formulieren. Zum Beispiel, ich habe da neulich was zu gelesen oder im Radio gehört, dass Kinder ein Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung haben. Und natürlich treffen viele Eltern viele Entscheidungen für ihre Kinder. Und das ist auch völlig verständlich und normal und richtig. Aber vielleicht kann es ein wertvoller Gedanke sein, ihnen gerade diese weitreichende Entscheidung für später zu überlassen, nämlich selber zu bestimmen, wie man sich irgendwann mal im Netz präsentieren möchte.
Vielen Dank, Sophie Pohle vom Deutschen Kinderhilfswerk.
Und das wiederum war Julia Faltermeier mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.